diese Gliederung habe ich hier jetzt auch auf der Folie hier. Es geht hier um diesen Abschnitt, wo jetzt Joel weiter blickt in die Ferne. Er beginnt mit und danach. Und ich habe gestern schon darauf aufmerksam gemacht, in manchen Übersetzungen, in Joel Kapitel 2, Vers 23 am Ende heißt es zuerst. Diesen Lehrer der Gerechtigkeit und den Regen, den Frühregen und Spätregen, die werden kommen zuerst. Und dann beschreibt er diesen Segen und dann in Kapitel 3, Vers 1, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde, über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben, am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, der wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein oder werden Entronnene sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den Übriggebliebenen, die der Herr ruft oder herzuruft. Dieser Abschnitt hier ist der, also sind hier drei Teile, können wir auf der Gliederung schauen. Die Geistausgießung, Vers 1 und 2, die Gerichtszeichen, ehe der Tag Jahwes kommt, Vers 3 und 4, und dann die Rettung der Anrufer des Namens Jahwes in Zion und in Jerusalem. Hier haben wir auch wieder diese Dreiergruppe, wie ich schon erwähnt habe gestern. Poetisch ist das Ganze aufgebaut hier, oder poetisch formuliert. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure älteren Männer werden Träume haben, eure jüngeren Männer werden Gesichter sehen. Gestern habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, dass der Apostel Petrus diesen Vers 1 bis 5 zitiert in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, und wir werden uns auch heute ein bisschen damit befassen müssen. Aber jetzt zuerst einmal zum Text selber. Danach wird es geschehen. Also, nachdem Gott ihnen den Lehrer der Gerechtigkeit gegeben hat, oder die Lehrer, wenn es kollektiv gemeint ist, die Lehrer der Gerechtigkeit gegeben hat, den Frühregen und den Spätregen, danach, später wird Gott den Geist ausgießen. Auf alles Fleisch. Fleisch steht hier im Gegensatz zu Geist. Der Mensch ist Fleisch, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also hier ist einfach das Menschsein, die menschliche Natur gemeint, in ihrer Schwachheit. Alles Fleisch heißt üblicherweise einfach alle Menschen in der Bibel. Ja, zum Beispiel in 4. Mose 16 heißt Gott ist 4. Mose 16, Vers 22, Gott ist ein Gott alles Fleisches. Das heißt aller Menschen. Psalm 65, Vers 3, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Das heißt einfach alle Menschen. Aber hier in dem Zusammenhang, wenn wir den Zusammenhang lesen, eure Söhne, eure Töchter, eure älteren Männer, eure jungen Männer, ist der Zusammenhang klar, dass es hier um das Volk Israel geht. Das Bundesvolk. Und das Wort ausgießen kommt vom Regenguss, ist dasselbe Wort, das verwendet wird für den Regen, der ausgegossen wird. Vorher hatte er von Regen gesprochen, aber jetzt spricht er eben von einem geistlichen Regen. Das heißt einfach, in reicher Fülle wird Gott den Geist geben. Und wenn wir daran denken, wieso alles Fleisch, ja, weil früher im alten Israel nur die Propheten und die Priester oder einige Propheten besonders ausgerüstet wurden und die Priester wurden gesalbt. Der König wurde, einige Könige wurden besonders ausgerüstet mit dem Geist. Bei 70 Älteste bekamen den Geist im Volk, als sie auszogen aus Ägypten. 4. Mose 11, Vers 17 folgende. Also der Geist war nicht etwas, was jeder Israelit bekommt. Und schon gar nicht die Frauen und schon gar nicht die Sklaven. Ja? Sondern ganz ausgewählte Volksgruppen oder Menschen bekamen den Geist. Und das sollte jetzt aufhören, sollte nicht mehr so sein. Alles, auf alles Fleisch wird der Heilige Geist ausgegossen werden. Hier ist also diese herrliche Geistverheißung, die auch in anderen Stellen der Bibel vorkommt. Wir wollen jetzt noch ein paar andere Stellen uns anschauen. Denn wenn der Geist kommt, dann kommt eine ganz besondere Zeit. Das hatten die anderen Propheten auch gesagt. Jesaja 32, Vers 1, heißt es: Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit, und die Fürsten werden herrschen nach Recht. Und dann heißt es in Vers 15, Jesaja 32, Vers 15, ich muss ein bisschen den Zusammenhang lesen, sonst verstehen wir gar nichts. Also ein König wird regieren in Vers 1. Spricht also von einer zukünftigen Zeit der Herrlichkeit Israels, wenn ein König in Gerechtigkeit regieren wird und da gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Und Vers 3, die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein, die Ohren der Hörenden werden aufmerksam zuhören, also es wird kein verstocktes Herz mehr geben, kein verstocktes Volk mehr geben. Der gemeine Mensch, Vers 5, wird nicht mehr edel genannt, der Betrüger nicht mehr vornehm geheißen werden, denn ein gemeiner Mensch redet Gemeinheit und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, dann schiebt er eine, in dieser Rede in Jesaja 32, schiebt er etwas ein über den Zustand, den gegenwärtigen schlimmen Zustand. Vers 9, seht auf, ihr sorglosen Frauen, hört auf meine Stimme, ihr sicheren Töchter, nehmt zu Ohren meine Rede, nach Jahr und Tag werdet ihr zittern, ihr sicheren, denn die Weinlese ist dahin, der Obsternte kommt nicht. Und jetzt spricht er von einem Gericht, das kommt über das Volk, also Vers 13, auf dem Feld meines Volkes schießen Gestrüpp und Dornen auf, ja, auf allen Häusern der Wonne in der frohlockenden Stadt, denn der Palast ist aufgegeben, verlassen das Getümmel der Stadt und so weiter. Vers 15, wie lange soll dieses andauern, diese schreckliche, diese schlechte Zeit, dürre Zeit? Vers 15, bis der Geist über uns ausgegossen wird aus der Höhe und die Wüste zum Baumgarten wird und der Baumgarten dem Wald gleich geachtet wird und das Recht wird sich niederlassen in der Wüste und die Gerechtigkeit im Baumgarten wohnen und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen Ruhestätten. Also hier spricht er von der messianischen Zeit. Einmal kommt ein König, der in Ewigkeit regieren wird. Und dann wird es wunderbar werden. Dann wird Gerechtigkeit wohnen, dann wird Friede sein. Und dann wird das Volk an einer Wohnstätte des Friedens sicher wohnen. Und nicht mehr von Feinden aufgestört werden. Das ist diese messianische Zeit. Also wenn der Messias kommt, dann kommt der Geist. Der Geist, der ausgegossen wird. Eine andere Stelle ist in Jesaja 44, Vers 3. Lesen wir die zweite Stelle. Es gibt etwa 7 Stellen im Alten Testament von der Geistausgießung. Jesaja 44, Vers 3. Wir lesen von Vers 1 weg. Und nun höre, Jakob, mein Knecht, und du, Israel, den ich erwählt habe, so sagt Jahwe, der dich gemacht und dich von Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen und zwischen dem Gras wie Weidenbäume an Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird den Namen Jakobs ausrufen. Und dieser wird mit seiner Hand schreiben, ich bin des Herrn, und wird den Namen Israels ehrend nennen. Und so weiter. Also, hier ist ebenfalls wiederum eine Zeit verheißen, wenn Gott Heil bringen wird zum Volk, dann wird er, da wird er auch den Geist ausgießen auf die Nachkommenschaft Israels. Und er wird seinen Segen ausgießen auf ihre Kinder. Vers 3. Eine dritte Stelle haben wir in Hesekiel 36. Hesekiel 36, Vers 24. Ich werde euch aus den Völkern holen. Also der Hesekiel, der Prophet Hesekiel, sprach ja zu dem Volk in der Verbannung in Babylon, in der babylonischen Gefangenschaft, und hat ihnen Gottes Verheißungswort gebracht, dass Gott sie wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückbringen wird ins Land. Also Kapitel 36 in Hesekiel, Vers 24. Und ich werde euch aus den Völkern holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also aus all diesen babylonischen, des riesengroßen babylonischen Reiches, aus allen Ländern wird er das Gottesvolk zurückholen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Das Herz von Stein nehme ich aus eurem Fleisch weg und ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Vers 27. Und meinen Geist gebe ich in euer Inneres und ich mache, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen wahrt und sie tun werdet. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Also auch hier, die messianische Zeit wird kommen, die Zeit, in der es euch wieder gut gehen wird. Er wird euch zurückführen aus den Völkern. Das geschah ja dann auch unter Zerubabel, die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber dann sollte, nachdem sie zurückgeführt sind, dann sollte der Geist kommen. Und es sollte auch im Zusammenhang damit sollte der Spross Davids kommen, sagte dann später weiter unten in Hesekiel 37. Und auch in Hesekiel 39, ich lese gerade noch ein paar Stellen dazu. Aber jetzt hier für uns also wichtig, dass der Geist kommen wird. Also in Verbindung mit der Erlösung, mit der Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, wird dann der Geist kommen, wird dann der Sohn Davids kommen und wird es wieder wunderbar und wieder schön werden und es wird eine ewige Herrlichkeit sein in dem Lande. Dann die nächste Stelle ist Kapitel 37, jetzt muss ich suchen, Kapitel 37 spricht er ja von den Totengebeinen. Die Israeliten dort in der babylonischen Gefangenschaft sind wie Totengebeine, es ist alles tot, sie leben nicht, sie sind außerhalb des Landes. Und da weissagt Gott, dass er seinen Odem in diese toten Gebeine hineinblasen wird und sie werden wieder lebendig werden, die Gebeine werden wieder zusammenrücken und sie werden wieder zurückkommen ins Land. Es wird wieder Leben geben. Vers 10, ich weissagte, wie er mir geboten hatte, der Odem kam in sie, in die Gebeine, und sie wurden lebend und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer. Und er sagte zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin. Darum weissage und sprich zu ihnen, so sagt mein Herr, Yahweh, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk. Also hier, das ist die Gräber, sind die Israeliten in Babylon, diese babylonische Gefangenschaft. Aus denen werde ich sie wieder heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Yahweh es bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Und ich werde, jetzt kommt's, Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Yahweh es bin, der geredet hat und es getan hat, ist der Ausspruch Jahwes. Vers 15, und das Wort Jahwes geschah zu mir, der sagte, und du Menschensohn, da geht es jetzt dann um die zwei Hölzer, sie werden nicht mehr zwei Völker sein, sondern eines. Das war ja dann auch so nach der Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, gab es nicht mehr ein Haus Israel und ein Haus Juda und ein Haus Israel, sondern es gab nur noch ein einiges Volk. Und dann geht es weiter und dann heißt es, wenn sie dann zurückgekommen sind, Vers 21, so sagt mein Herr Jahwe, siehe, ich werde die Söhne Israels aus den Völkern herausholen, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen, und ich werde sie zu einem Volk machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt einen König zum König haben. Hier spricht also von einem König, den das ganze Volk haben wird. Nun, Zerubabel war kein König. Und das deutet also schon auf eine weitere Zeit, wann ein König kommen wird, der über das ganze Volk regieren wird. Sie sollen nicht mehr zu zwei Völkern werden, sondern sollen sich hinfort nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Und sie werden sich nicht mehr verunreinigen durch ihre Götzen und durch ihre Scheusale und durch ihre Übertretungen. Und ich werde sie retten aus all ihren Wohnsitzen, in denen sie gesündigt haben, und ich werde sie reinigen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Jetzt erfahren wir, wer dieser eine König sein wird, der über das ganze Volk herrschen wird. Es ist der Knecht David. Später an einer anderen Stelle heißt es der Spross Davids. Der David steht hier für den Spross Davids. Mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden allesamt einen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Lande wohnen, das ich meinen Knecht Jakob geredet habe, worin eure Väter gewohnt haben, und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein in Ewigkeit. Also jetzt wissen wir, wer dieser Knecht David ist, der ewig Fürst sein wird. Es ist der, von dem Gott in Jeremia 33, Vers 17 versprochen hat, es wird auf dem Davidsthron wird nie ein Mann fehlen, der dort sitzen wird und regieren wird in alle Ewigkeit. Das ist der ewige David, der dort regieren wird. Vers 26, und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein, und ich werde sie einsetzen und sie vermehren, und ich werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen in Ewigkeit. Jetzt wird sogar noch ein ewiges Heiligtum versprochen, also nicht nur ein ewiges Land und ein ewiger König, sondern auch ein ewiges Heiligtum. Also ein ewiger Tempel wird hier errichtet, und er wird ewig dort stehen. Mein Heiligtum werde ich in ihre Mitte setzen in Ewigkeit, und meine Wohnung wird über ihnen sein, und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. Und die Völker werden wissen, dass ich, Jahwe, es bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird, in Ewigkeit. Man merkt ja, wie hier stark hier betont wird, es ist ein neuer Bund, den Gott schließt mit dem Volk, es ist ein ewiger Bund, ein ewiger König, ein ewiges Land, ein ewiger Tempel, und Gott wird ewig in ihrer Mitte wohnen. Es ist klar, wovon er hier spricht, von der ewigen Herrlichkeit Israels. Und dann, die nächste Stelle, und ich habe gesagt, verbunden ist es damit, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, wie er hier vorne gesagt hat in Vers 14, ich werde meinen Geist in euch geben. Und dann die nächste Stelle ist Hesekiel 39, haben wir noch einmal einen Hinweis. Allerdings, da ist es jetzt nicht mehr es ist eine Parallele zu dieser Stelle hier. Vers 25, nun, ich werde die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israels erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen, und sie werden ihre Schmach tragen und all ihre Treulosigkeit, mit der sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt, und wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Völker. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe ihr Gott bin, weil ich sie zu den Völkern weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen zurücklasse. Wir sehen hier, die Rückführung ist eine absolut vollständige, kein einziger mehr bleibt zurück. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe. Hier haben wir wiederum die Geistverheißung, also Gott wird sie zurückführen, und er wird sie so vollständig von den Ländern zurückführen, dass kein einziger in dem Land zurückbleibt, und er wird seinen Geist auf sie ausgießen. Also auch hier eine Verheißung auf die herrliche Zukunft Israels. Und dann haben wir noch Sacharja 12, Vers 10, eine weitere Stelle über die Geistausgießung, Sacharja 12, Vers 10. Eine Stelle, die ich früher oft missverstanden habe. Da heißt es, ich werde ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade. Und sie werden auf mich blicken. Auf Jahwe ist gemeint, ja. Auf Jahwe, auf mich blicken, welchen sie durchbohrten. Und sie werden wehklagen über ihn, gleich der Wehklage über den einzig Geborenen. Und bitterlich klagen über ihn, wie man bitterlich klagt über den Erstgeborenen. Und in Verbindung mit dieser Geistausgießung hier in Sacharja 12, Vers 10, Vers 13, Kapitel 13, Vers 1, in die Verbindung mit der Geistausgießung gibt es eine große, großartige Vergebung. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wird dem Hause David und den Bewohnern Jerusalems eine Quelle eröffnet sein für Sünde und für Unreinheit. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande und man wird ihre nicht mehr gedenken. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich wegschaffen aus dem Lande. Also hier gibt es dann eine Quelle für die Sünde, wo man seine Sünde abwaschen kann in alle Ewigkeit. Wunderbar. Also auch hier eine messianische Zeit hier, eine Zeit wird verheißen, wenn der Geist Gottes ausgegossen sein wird. Und in Joel, wir merken, Joel steht hier in der gleichen Linie wie die anderen Propheten, wenn er hier von der Geistausgießung spricht. Danach wird geschehen, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. In reicher Fülle. Und es werden alle, nicht nur die Könige und die Priester werden den Geist haben, eure Söhne und eure Töchter, die Alten und die Jungen, alle werden den Geist haben. Sogar die Sklaven, unerhört so etwas, sogar die Sklaven und die Mägde werden den Heiligen Geist haben. Sowas hat man überhaupt noch nie gehört in Israel. Aber das wird so sein, sagt er, wenn die messianische Zeit kommt. Ich erinnere hier an Galater 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier. Kein Unterschied zwischen Sklave und Freier. Alle bekommen den Geist. Sie alle sind nach der Verheißung Erben. Galaterbrief wird das aufgegriffen. Aber das nur um zu zeigen, dass also auch die Sklaven sind eingeschlossen. Zurück zu Joel. Jetzt ist für uns die Frage, ja, wie ist denn diese Verheißung, diese Joel-Verheißung, wie ist das erfüllt? Nun, der Apostel Petrus zitiert Joel in Apostelgeschichte 2 und das ist schon eine große Hilfe für uns. Und wir müssen heute Morgen also ein bisschen uns mit Apostelgeschichte 2 jetzt auch befassen. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und jetzt möchte ich fragen, was ist hier anders? Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was Petrus sagt und zwischen dem, was Joel sagte? Ich meine, Petrus zitiert Joel, aber er zitiert ihn nicht. An einem Punkt zitiert er ihn nicht. Die Reihenfolge? Bei den anderen ist alte Männer zuerst, oder? Ja, bei Joel sind die alten Männer dazwischen. Gut, das ist jetzt ein Unterschied, aber jetzt nicht so von großer Tragweite. Jetzt diese Reihenfolge ist anders. Es gibt noch, was ist noch anders?
Es geht nicht nur an die Juden, sondern alle Männer, die in Jerusalem sind.
Er spricht dann weiter, das kommt dann später, kommt heraus, dass das Ganze ist nicht nur an die Juden, sondern auch an weitere, an andere, die der Herr noch herzurufen wird, ja. Wobei, das könnte man sagen, das steckt ja auch im Joel drinnen, wenn er im Joel Kapitel 3, Vers 5 sagt, er, und alle, die der Herr herzurufen wird. Gut, von meinem Geist und meinen Geist, das ist nur, da ist das Griechische ein bisschen exakter wie das Hebräische. Dieser Ausdruck heißt einfach, dass Gott nicht seinen Geist verliert, wenn er ihn hergibt. Wenn Gott seinen Geist gibt, ja, dann ist er nicht geistlos. Dann gibt er nicht seinen Geist weiter und er hat jetzt keinen mehr, sondern er gibt von seinem den anderen, ja, sodass die anderen Anteil haben an seinem Geist. Ja. Das ist hier eigentlich nur die Exaktheit der griechischen Sprache, die hier zum Ausdruck kommt. Bitte? Der zweite Teil, genau, das ist interessant. in Vers, der Petrus hört auf, in Vers, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann geht es nicht weiter. Und in Joel steht dann, und es werden Erdrungene sein auf dem Berge Zion in Jerusalem. Und wie heißt es dort weiter? Und bei den, unter den Übriggebliebenen, die Jahwe herzurufen wird. Wobei, unter den Übriggebliebenen, die Jahwe herzurufen wird, das zitiert er ja schon noch, aber später. Das lesen wir in Kapitel 2 in Apostelgeschichte, Vers 38 tut Buße. 2, Vers 38 tut Buße und so weiter. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das ist genau das, was in Joel Kapitel 3, Vers 5 ganz am Ende steht. Die Übriggebliebenen, die der Herr, unser Gott, die der Jahwe herzurufen wird. Also Petrus spielt hier auch noch auf Joel an, in Kapitel 3, Vers 5. Einen Teil aber lässt er aus. Und hat die Verena recht, das ist dieser Vers, auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird einen drinnen sein. Diese Worte lässt er aus. Aber er erklärt sie. Denn er spricht davon, dass Gott seinen Knecht Jesus erhöht hat. In Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, Vers 30 oder 29, wie heißt jetzt? Apostelgeschichte 2, Vers 29, es sei mir gestattet, zu euch zu sprechen von David und so weiter. Vers 30, da er als Prophet diente und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lenden nach dem Fleisch den Gesalbten zur Auferstehung zu bringen, damit er auf seinem Thron sitze, damit er, der Auferstandene, auf Davids Thron sitze, redet er voraussehend von der Auferstehung des Gesalbten, dass seine Seele nicht im Bereich des Todes überlassen wurde, noch sein Fleisch Verwesung sah. Diesen Jesus brachte Gott zur Auferstehung, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er also durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, goss er dieses aus, das ihr nun seht und hört. Denn nicht David stieg auf in den Himmel. Er sagt selbst, es sagte der Herr, Jahwe, zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn, diesen Jesus, ja, sowohl zum Herrn, zum Kyrios, als auch zum Messias, zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also Petrus erklärt hier etwas Unerhörtes. Petrus erklärt hier, dass der Jesus von Nazareth, der Auferstandene, hat sich auf den Thron Davids gesetzt. Vers 30. Auf seinen Thron, auf den Thron Davids hat er gesehen. Und deshalb hat Gott ihn auferweckt aus den Toten, um jetzt den Jesus von Nazareth, den er zum Christus gemacht hat, zum Messias gemacht hat, um den jetzt auf den Thron Davids zu setzen. Das heißt, ja, wo steht denn der Thron Davids? Wo ist der Thron Davids? Üblicherweise gewesen. In Jerusalem, auf dem Zion. Und im Psalm 2 steht, dass Gott seinen Messias auf dem Zion zum König eingeweiht hat. Psalm 2, Vers 6, da sagt es, ich habe meinen König eingesetzt oder geweiht auf dem Zion, meinem heiligen Berge. Also der Jahwe spricht hier von seinem Messias, der König sein wird. Und der wird sitzen, der wird eingesetzt auf dem Zion, auf dem heiligen Gottesberg. Und Vers 7, ich gebe Bericht von einer Festsetzung. Der Herr, Jahwe, sagte zu mir, hier spricht der König, Jahwe sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbteil und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe und zerbrechen wie Töpfergeschirr. Hier spricht also, hier zitiert also der König, wie Jahwe zu ihm gesagt hatte, du bist mein Sohn. Und man denkt sich, was ist denn das? Seit wann hat Jahwe einen Sohn? Und wann hat er denn den geboren? Manche Übersetzungen haben hier gezeugt, aber das Hebräische heißt genauso gut geboren, und geboren passt hier viel besser, denn der Sohn ist nur erst dann, wenn er geboren ist, und nicht, wenn er, nicht ab der Zeugung, sondern ab der Geburt. Jedenfalls, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Was heißt denn das? Und er hat den König eingesetzt auf dem Zion. Wann ist das alles geschehen? Das können wir nur verstehen, wenn wir den Apostel Paulus und Apostel Petrus fragen. Und Apostel Paulus gibt uns Antwort in Apostelgeschichte 13, Vers 33. Auch der Hebräerschreiber gibt uns Antwort, aber Paulus sehr deutlich hier. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Da zitiert er den zweiten Psalm und gerade diesen Vers: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Und das ist natürlich höchst interessant für uns. Auf was bezieht sich denn diese Geschichte dort? Dieser Psalm 2, Vers 33, Vers 32, wir sagen euch die gute Botschaft, die den Vätern von der den Vätern zuteil gewordenen Verheißung. Gott hat diese, nämlich die Verheißung, die Messias-Verheißung, Gott hat diese für uns, ihre Kinder, zur Erfüllung gebracht, indem er Jesus zur Auferstehung brachte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben ist: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Der Apostel Paulus verbindet den zweiten Psalm und diese Aussage: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren, verbindet er mit der Auferstehung des Messias. Auferstehung des Messias. Übrigens auch der Hebräerschreiber macht dasselbe. Hebräer 1, Vers 5. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Du bist mein Sohn? Ich habe dich heute geboren. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und das, der Zusammenhang dort ist die Inthronisation des Königs. Hebräer 1, Vers 3 steht, dass Gott seinen Sohn, der Sohn Gottes, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollzogen hat, am Ende von Vers 3, hat sich zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt, da er umso viel besser als die Engel geworden war, als insofern er ja einen vorzüglicheren Namen geerbt hat, einen, der die Engel überragt. Vers 4, habt ihr das? Hebräer 1, Vers 4. Da spricht er davon, dass dieser Messias hat sich ja zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt und hat einen Namen Sohn bekommen, einen Namen, der viel größer ist als der Name der Engel. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren? Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das bezieht sich auf die Inthronisation, auf die Königwerdung, wie sagt man das auf Deutsch, Inthronisation des Messias. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das ist ein Zitat aus einer anderen Königsstelle. 2. Samuel 7, Vers 13, sagt Gott zu dem David, spricht er von einem König, der nach dem David kommen wird. Ein Sohn Davids wird auf dem Thron sitzen und Gott sagt zu diesem Sohn Davids: Du bist mein Sohn, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Dieser neue König, der kommen wird, der dann auf dem Thron Davids sitzen wird. Also es geht immer um die Thronverheißung Davids. Und anlässlich dieser Thronverheißung Davids gibt es also jetzt einen, der da auf dem Thron sitzt, der heißt jetzt Sohn. Und dieser Sohn, der wurde von Gott geboren. Und gehen wir zurück zu Psalm 2. Und was haben wir da gelesen im Psalm 2? Ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berge. Jetzt wird einiges klarer. Durch den Hebräerschreiber, durch den Paulus, Apostel Paulus und durch Apostel Petrus wird klar, dass der Messias anlässlich seiner Auferstehung und Himmelfahrt sich auf den Thron Davids gesetzt hat, auf dem Zionsberg. Aber wieso? Der Zionsberg ist doch auf der Erde und nicht im Himmel. Nun, hier erfahren wir, dass offensichtlich da irgendwie was neu zu verstehen ist. Jedenfalls die Schreiber des Neuen Testamentes machen uns aufmerksam, dass der Zionsberg, auf dem der Messias sich gesetzt hat und der Thron Davids, dass der zur Rechten Gottes ist. Und zwar ein ewiger Thron. Es heißt im Hebräerbrief, dass er von diesem Thron nie mehr aufstehen wird. Er hat sich ein für alle Mal gesetzt. Der sitzt für immer. Ja. Das heißt, es ist ja Bildersprache. Ja, aber das hat ja nichts zu tun mit der Bildersprache. Wenn ich sage, jemand hat sich auf den Thron gesetzt und sitzt für immer, dann heißt es ja, er ist König für immer. Das heißt nicht, der David, wenn er mal, als der David König wurde, hat er sich auch auf den Thron gesetzt. Heißt das, dass er nie auf die Toilette gegangen ist? Na klar, also, aber es geht ja um Bildersprache. Also auf dem Thron sitzen für immer heißt für immer König sein. Und in dem Sinne ist also jetzt dieser König, der dort, der Messias, der dort jetzt aufgefahren ist in den Himmel, hat sich dort hingesetzt auf dem Zionsberg, dort auf dem Thron Davids, und wir erfahren, dass der Thron Davids in einer jenseitigen Welt ist, die ewig dauert und ewig sein wird. Das hätten wir nie gedacht, hätten wir den Apostel Petrus und Apostel Paulus und den Hebräerschreiber nicht. Wäre keiner von uns auf die Idee gekommen. Wir hätten alle gemeint, das ist ganz sicher auf dem irdischen Zionsberg. Aber nur durch die Apostel können wir erfahren, dass es der himmlische Zionsberg ist, der hier gemeint ist. Warum ist mir das so wichtig? Das ist alles wichtig für die Joel-Stelle. Denn Joel spricht von einer Zeit, da der Geist ausgegossen wird. Und die Frage für uns ist, wann ist denn diese Zeit, da der Geist ausgegossen wird? Und jetzt kommen wir zurück zur Joel-Stelle und zum Petrus. Es gibt noch einen Unterschied, den mir noch niemand gesagt hat. In Apostelgeschichte 2, Vers 17 beginnt Petrus ganz anders als Joel. Was ist der Unterschied? Ja.
Und Petrus scheint das zu erklären in den letzten Tagen. Es wird geschehen in den letzten Tagen.
Ja, das ist interessant. Die Worte, die ersten Worte in der Rede des Petrus, es wird geschehen in den letzten Tagen, das ist kein Zitat von Joel. Das ist eine Erklärung von Petrus. Steht, könnte man sagen, ja, aber vielleicht steht es in der griechischen Übersetzung, die der Petrus hatte. Nein, steht es auch nicht. In der griechischen Übersetzung steht ganz genau auch wie sonst danach. Das ist wirklich nur von Petrus. Hier ist eine Erklärung von Petrus und das ist ein großer Schlüssel für uns. Das, wovon Joel gesagt hat danach, das wird hier spezifisiert, wird hier ganz klar deutlich gemacht, wann das ist. Das ist in den letzten Tagen. Jetzt ist nur noch die Frage, die wir lösen müssen, wann sind die letzten Tage? Ein Bruder hat gemeint, die letzten Tage beginnen 1875 und der andere meint, nein, die beginnen 1948 und der andere sagt, nein, die beginnen erst im 21. Jahrhundert. Wann beginnen die letzten Tage? Wir müssen die Apostel fragen. Die wissen es doch besser als wir. Also wir fragen jetzt die Apostel, wann die letzten Tage beginnen. Jakobus 5, Vers 3 zum Beispiel. Wir schauen jetzt einfach diesen Begriff, die letzten Tage, ein bisschen an. Jakobus 5, Vers 3. Ich habe ja gesagt, es wird schwierig mit Joel, man muss da ein bisschen länger bleiben, weil sonst überliest man die wichtigsten geistlichen Wahrheiten hier. Also Joel Kapitel 3 und die ersten Verse, da steckt die ganze Eschatologie des Alten Testaments drinnen in 5 Versen. Ja? Das ist eine äußerst konzentrierte Botschaft hier. Also, Jakobus 5, Vers 3, der sagt, ihr habt euch Schätze angehäuft in den letzten Tagen. Jakobus 5, Vers 3 am Ende. An wen schreibt Jakobus? An seine Zeitgenossen, an Christen im ersten Jahrhundert. Ihr habt euch Schätze aufgehäuft in den letzten Tagen. Also Jakobus ist überzeugt davon, dass seine Zeitgenossen in den letzten Tagen lebten. Dann, bitte? Hebräer 1, schauen wir gerade an. Hebräer 1, Vers 1, wie der Hebräerschreiber anfängt, hier, nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf viele Weisen zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, redete er in diesen Tagen, die die letzten sind, so muss man das übersetzen, in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Also in der Endzeit, die diese Tage sind. Wir leben in der Endzeit, sagt der Hebräerschreiber. Und das sind diese Tage. Und Gott hat in der Endzeit zu uns gesprochen, in den letzten Tagen. Der Sohn ist das letzte Reden Gottes an die Menschen. Der Sohn. Und das, was die Apostel haben das alles niedergeschrieben, was der Sohn, die Offenbarung Gottes im Sohn, ist das letzte Offenbaren Gottes. Er hat neu gesprochen. Und das ist der Abschluss des Redens Gottes im Sohn. In der Endzeit ist der Messias gekommen selber. Und Gott hat nochmal gesprochen. Eine andere Stelle ist, was haben wir noch? 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, am Anfang, Vers 3. 2. Petrus 3, Vers 3. Nehmt zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden. Zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist Zukunft. Ja, aber der Judasbrief sagt, dass diese Zukunft schon eingetreten ist. Wenn man diesen Vers nimmt, in 2. Petrus 3, Vers 3, und das vergleicht mit Judas 18, dann merkt man, das, was Petrus vorausgesagt hat, sagt Judas, das ist eingetroffen. Und Judas schreibt auch etwa in den 60er Jahren, oder wann? Ich nehme an, in den 60er Jahren, des ersten Jahrhunderts. Judas Vers 18. Judas erinnert daran, denkt an das, was die Apostel gesagt haben, bis sie euch wiederholt gesagt hat, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln werden. Judas 18. Judas 18, hat nur ein Kapitel. Also Judas redet von etwas, wovon der Petrus und die anderen Apostel gesprochen haben, dass die Apostel gesagt haben, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten. Also die letzte Zeit, die Endzeit, bricht an mit der Erhöhung des Messias auf den Thron. Und die Apostel wussten, dass sie in der letzten Zeit lebten. Wir haben noch andere Stellen, zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 1 haben wir auch noch so eine Stelle. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das sagt der Apostel Paulus an Timotheus, wie er sich verhalten soll in dieser schweren Zeit, in der er lebt. Und er gibt ihm hier einige Anweisungen über diese Zeit. Und er sagt, er nimmt zur Kenntnis, dass sich in den letzten Tagen schwere Zeiten einstellen werden. Die Menschen werden so und so sein. Jetzt könnte man sagen, ja, in der letzten Zeit, das ist ja 2000 Jahre später. Nein, er spricht es an Timotheus. Und er sagt dann zu Timotheus, solche Menschen meide. 2. Timotheus 3, Vers 1 und dann Vers 5. Von diesen wende dich ab. Paulus sagt dem Timotheus, in der letzten Zeit werden schwierige Zeiten kommen. Und dann zählt er auf, wie die Menschen sein werden. Und dann sagt er zu Timotheus, Timotheus, pass auf, wende dich von diesen Menschen ab. Das heißt, Paulus ist sich im Klaren, dass diese Zeit jetzt gekommen ist. Diese letzten Tage sind eingetreten und Timotheus soll sich abwenden von diesen Menschen, die es schon zur Zeit des Timotheus gab. Also offensichtlich lebt auch Timotheus schon in den letzten Tagen. Und jetzt zurück zum Petrus. Apostelgeschichte 2, da kam der Heilige Geist zu Pfingsten und Petrus zitiert jetzt die Joel-Stelle und er sagt in Vers 16, Vers 15, diese sind nicht betrunken, wie ihr denkt, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, zu so einer Tageszeit hat man sich nicht betrunken, jedenfalls damals nicht. Vers 16, sondern dieses ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Er sagt, dieses, was ihr hier seht, ist das, was der Prophet gesagt hat. Jetzt gibt es Ausleger, ganz liebe Brüder, die sagen, ja, dieses ist das, das bedeutet nicht, das ist die Erfüllung von dem, sondern das ist eine Anspielung auf das, was Joel gesagt hat. Sage ich mal, Moment mal. Was sagt denn der Apostel Petrus? Bisschen weiter unten, in Vers 39. Was sagt er da? Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, Vers 38. Denn euch gilt die Verheißung. Welche Verheißung?
Vers 39.
Denn euch gilt, wir sind in Apostelgeschichte 2. Denn euch gilt die Verheißung. Welche Verheißung denn? Und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das Empfangen des Heiligen Geistes. Und er zitiert Joel, und hier zitiert er nochmal Joel. Vers 39 ab Ende. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also wem gilt die Verheißung? Von Joel. Den Zeitgenossen von Petrus gilt die Verheißung von Joel. Man kann nicht aus. Joel, Petrus meint genau, was er sagt. Das ist das, was Joel gesagt hat. Das, was hier geschieht zu Pfingsten, ist die Erfüllung dessen, von dem Joel gesagt hat, danach wird geschehen, werde ich meinen Geist ausgießen. Und Petrus erklärt uns, wann dieses danach ist. Das danach ist in den letzten Tagen. Und die letzten Tage beginnen mit der Inthronisation des Messias auf dem Berg Zion, auf dem Thron Davids. Die letzten Tage beginnen mit der Regentschaft des Messias. Das Gottesreich hat begonnen. Der Messias sitzt auf seinem Thron, baut sein ewiges Königreich auf. Er sagt nicht, dass es vollendet ist, aber es ist der Anfang. Der Anfang der Regierung des Messias, der wartet, der Messias wartet ja jetzt auch noch, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Die liegen ja noch nicht alle zum Schemel seiner Füße. Also das zeigt, es gibt einen Bereich der Regentschaft des Messias, wo er wartet, bis alle Feinde zu seinen Füßen liegen. Bitte. Dass er jetzt König ist. Inthronisation heißt König, jemandem zum König machen oder auf den Thron setzen. Also jetzt, der Herr Jesus Christus sitzt jetzt auf seinem ewigen Königsthron, auf dem Thron Davids, von dem verheißen wurde in Jeremia 33, Vers 17, dass es nie an einen Mann fehlen wird, der auf dem Thron Davids sitzen wird. In alle Ewigkeit nicht.
Ja.
Nein, es ist nicht eine Teilerfüllung, es ist der Beginn der Endzeit. Das hat Petrus ja gesagt, dies ist es, was Joel sagt. Das heißt, hier beginnt alles, was Joel jetzt gesprochen hat. Jetzt hat sich der Messias auf den Thron gesetzt, jetzt wurde der Heilige Geist ausgegossen und jetzt ist das ist das, was Joel gesagt hat. Natürlich ist es noch nicht vollendet, das weiß jeder, denn die Feinde liegen noch nicht zu Füßen, aber es ist der Beginn und ab jetzt beginnt die Zeit, das Zeitalter des Messias. Und das Zeitalter des Messias ist auch das Zeitalter des Geistes. In dieser Zeit wird der Geist ausgegossen. Es ist ja so, dass der Geist nicht nur einmal ausgegossen wurde zu Pfingsten. Der Geist wurde ja immer wieder ausgegossen. Hier verspricht Petrus denen, die sich taufen lassen, die also sich bekehren zum Messias, die werden die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, denn euch gilt die Verheißung. Also nicht nur zum Pfingsten am Vormittag, um 9 Uhr oder wann das war, als der Geist kam, nein, sondern auch die später zum Glauben kommen, für sie gilt auch die Verheißung. Und für die noch später zum Glauben kommen, für die auch. Und es kamen ja dann viele zum Glauben, 3.000 kamen zum Glauben, da kam der Geist auf die 3.000. 5.000 kamen zum Glauben, kam der Geist auf die 5.000. Und in Apostelgeschichte 10 lesen wir eine ganz interessante Sache. Apostelgeschichte 10, Vers 45, da lesen wir, dass sogar auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Apostelgeschichte 10, Vers 45, die Gläubigen aus den Juden, die staunten darüber, dass auch auf die von den Heidenvölkern die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Also jetzt ist das Neue, dass sogar nicht nur die Juden den Geist empfangen, sondern auch die Heiden den Geist empfangen. Das heißt, die Geistausgießung setzt sich fort vom Pfingsttage an, weiter und weiter, bis zur Zeit von Cornelius, immer noch Geistausgießung, hier ist sogar das gleiche Wort verwendet, der Geist wurde ausgegossen auf die bei Cornelius. Und dann geht es weiter, im Titusbrief lesen wir, Titus Kapitel 3, Vers 6, dass der Geist auf alle, auf uns alle ausgegossen wurde. Hier sind es die Leute von Kreta. Titus 3, Vers 6, da spricht er von dem Heiligen Geist, denn er, Gott, durch Christus, Jesus, unseren Retter, reichlich auf uns ausgegossen hat. Also Gott hat den Heiligen Geist auch weiterhin ausgegossen. Die Geistausgießung geschieht weiter und weiter und weiter, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Das heißt, die letzten Tage sind genau diese Tage der Geistausgießung und die sind identisch mit den Tagen, wo Jesus Christus auf dem Thron sitzt und wartet, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Aber jetzt müssen wir eine Pause machen, allein schon zum Nachdenken.